Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo.
It's too dark here. I can't believe it's been this dark for a while. I'm glad I'm not going to be here anymore. We have to find a way to live in this world. You are coming from a place that is disappointed in you. Even if you were relieved and accepted, you would never realize.
Mir reicht ja schon die Tonspur zum Gruseln. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie tragen zusätzlich noch eine VR-Brille und werden in einen Raum gebeamt, der auch noch so unwirtlich aussieht. Infomorph heißt diese Arbeit, eine von 10 Virtual Reality Projekten, die gerade in Leipzig ausgestellt werden, im Rahmen des renommierten DOC Film Festivals. Gleich unser Thema hier im Kompressor. Seit Jahren ist Rainer Winkler im Internet der Drachenlord. In breitestem Fränkisch kommentiert er den Alltag und politische Ereignisse. Er redet über Kosmetik und Computerspiele, gern auch mal frauenfeindlich oder sogar antisemitisch. Neben Fans hat der Drachenlord inzwischen weit mehr sogenannte Hater. Im Grunde wird er sogar von Hass und Anfeindungen geradezu überschwemmt, und zwar längst auch in der realen Welt. Menschen pilgern in sein Dorf, versammeln sich vor seiner Haustür, bestellen in seinem Namen, gaukeln ihm sogar eine Beziehung vor, um ihn am Ende öffentlich bloßzustellen. Vergangene Woche wurde der Drachenlord wegen Körperverletzung zu 2 Jahren Haft verurteilt. Für ihn waren die Tätlichkeiten möglicherweise hilflose Reaktionen auf die übergroße tägliche Bedrohung. Interneterklärer Sascha Lobo schreibt jedenfalls in seiner Kolumne auf Spiegel Online, Justiz, Medien und Gesellschaft hätten versagt. Sie hätten den Drachen Rainer Winkler nicht vor Hass im Internet schützen können und jetzt den Falschen verurteilt. Wir haben über den Fall vor der Sendung mit der Rechtsanwältin Josephine Ballon gesprochen. Sie arbeitet für die Organisation Hate Aid, die Opfern von Online-Hass hilft. Von Josephine Ballon wollte ich zunächst wissen, wie die Person Rainer Winkler eigentlich zu einer solchen Hassfigur werden konnte.
Ja, was wir hier gesehen haben, ist natürlich, dass Hass längst kein Einzelfänomen mehr ist, sondern eine Strategie, die tatsächlich auch mit gezielten Aktionen eingesetzt wird. Wir haben es ja auch gesehen, es haben sich mehrere Leute verabredet, und vor allem haben wir auch gesehen, wie der digitale Hass auch ganz schnell umschlagen kann in analoge Gewalt, was leider ein sehr beliebtes Mittel ist, eben auch persönliche Informationen wie die Anschrift zum Beispiel zu missbrauchen, um dann eben den Einschüchterungseffekt in die analoge Welt zu tragen und somit zu maximieren.
Nun kann man natürlich auch denken, naja, der Rainer Winkler hat ja aber auch wahrscheinlich diese Präsenz im Netz gesucht, wollte auch so kontrovers auftreten. Seit dem Gerichtsprozess sind seine Abonnentenzahlen nochmal massiv gestiegen. Ich glaube, inzwischen sind es 165.000. Im Grunde hat ihm diese Präsenz im Internet doch aber auch genutzt, oder?
Das kann gut sein, aber wir müssen uns auch vor Augen halten, nur weil jemand auch provokant vielleicht sich selbst in den sozialen Medien darstellt, heißt das nicht, dass massive digitale Gewalt die Folge sein darf. Es muss hier immer eine Verhältnismäßigkeit geben. Man muss natürlich damit rechnen, dass wenn man sich auch kontrovers zu etwas äußert, dass man dafür auch kritisiert wird. Und Meinungsfreiheit heißt nicht, Schutz vor Kritik zu solchen Äußerungen zu bekommen. Es heißt aber, dass Meinungsfreiheit auch eine in der Verfassung verankerte Grenze hat, nämlich da, wo die Rechte anderer schützenswerter sind, zum Beispiel die Persönlichkeitsrechte. Und die hat man auch, wenn man sich provokant im Netz darstellt.
Frau Ballon, Sascha Lobo geht ja sehr, sehr klar in seinem Kommentar darauf ein, dass hier wirklich der Falsche verurteilt worden ist. Sehen Sie das auch so?
Nun, es ist immer sehr schwierig, sich zu solchen Einzelfällen zu äußern, wenn man zum Beispiel auch die Aktenlage nicht kennt. Da bin ich als Juristin immer gerne vorsichtig. Allerdings verstehe ich natürlich diese Sichtweise, die Herr Lobo da geäußert hat, dieser Eindruck, der hier entsteht. Wenn hier diese Körperverletzungen begangen worden sind und auch nachweisbar sind, dann ist die Verurteilung wahrscheinlich nicht richtig. Und wenn Herr Winkler sie für nicht richtig hält, dann muss er sie anfechten. Was man natürlich sagen kann, ist, dass sicherlich diese Körperverletzungsdelikte, um die es hier auch ging, motiviert waren durch auch eine Situation, die mit diesem digitalen Hass beziehungsweise dann auch der analogen Gewalt, die dem folgte, zu tun hatte. Und da müssen wir sagen, dass wir leider seit Jahren ein massives Verfolgen Verfolgungsdefizit sehen, wenn es um Straftaten im Internet geht. Das heißt, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass diejenigen, die ihn im Netz diffamiert, beleidigt oder gar bedroht haben, eher nicht verurteilt werden, weil man in den meisten Fällen ihre Identität gar nicht ausmachen kann. Und hier ist natürlich ein Ungleichgewicht einfach zu sehen, was ja eben dazu führt, dass hier dieser Eindruck entsteht, dass der Falsche verurteilt wurde. Wo man einfach sagen muss, dass wir uns einfach eine gleiche Anwendung des Rechts im analogen Leben wünschen würden, genauso wie im Internet.
Bei dieser Figur stellt sich ja aber doch auch allen so ein bisschen die Frage, wieso macht der Mann das eigentlich seit Jahren, wenn ihm so übel nachgestellt wird? Wieso hat er das nicht schon längst geändert?
Ja, das kann ich Ihnen leider nicht mit Sicherheit beantworten. Ich bin keine Psychologin und kenne ihn auch nicht einmal persönlich. Allerdings ist natürlich auch die Strategie, die hinter digitaler Gewalt steht, die Menschen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht mehr äußern. Und deswegen kann ich aus unserer Sicht als Beratungsstelle für Betroffene digitaler Gewalt nur sagen, dass wir natürlich auch Betroffene ermutigen, sich eben nicht zurückzuziehen. Die Frage ist natürlich auch immer, wie man sich selbst darstellt und wie man sich äußert. Und sicherlich ist das jetzt hier auch ein spezieller Fall. Aber ich kann eben nicht sagen, dass es die richtige Einschätzung ist, dass Menschen, die digitale Gewalt erfahren, sich automatisch auch aus dem Diskurs zurückziehen. Denn das ist genau das, was bezweckt wird und was leider schon massenhaft passiert. Wir wissen, dass schon über die Hälfte der Internetnutzenden in Deutschland sich nicht mehr trauen, im Netz ihre politische Meinung zu sagen, wodurch diejenigen, die digitale Gewalt verbreiten, den Eindruck erwecken, dass hier sie die Mehrheitsmeinung widerspiegeln und so den öffentlichen Diskurs verschieben. Und das ist genau das, was wir nicht wollen.
Rainer Winkler, der Drachenlord, wurde zu 2 Jahren Haft verurteilt. Die Verteidiger gehen übrigens in Berufung. Wir haben über diesen Fall mit Josephine Ballon gesprochen. Sie ist Anwältin und arbeitet für die Organisation HateAid. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Ja, sehr gerne.
Chaos is a condition, also Chaos ist ein Zustand. Das ist das Motto einer Ausstellung, die noch bis Sonntag im Leipziger Museum der Bildenden Künste läuft, als Teil nämlich des Internationalen Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm DOC Leipzig. 10 Produktionen aus der ganzen Welt sind da zu sehen, sowohl 360-Grad-Filme als auch Virtual Reality-Installationen, Arbeiten. Susanne Burg aus der Filmredaktion hat das Chaos bereits gesichtet für uns und ist jetzt hier. Wie schön. Hallo Susanne.
Hallo.
Chaos is a condition. Das ist ja ein schöner Titel, aber als Aussage ja doch auch ziemlich allgemein bis abgehoben. Macht die Ausstellung das Chaos konkret?
Ja, sehr konkret. Es war ein bisschen auch meine Sorge. Ich war überrascht, wie gut es funktioniert, alleine schon im Raum selber. Das Ganze ist im Keller des Museums der Bildenden Künste. Man kommt in den Raum, Plastikplanen und Stoffvorhänge hängen da im Raum. Sie wirken erst ein bisschen wahllos, eben ein bisschen chaotisch, aber geben dann doch einen Weg vor, einen Gang, öffnen dann Sichtachsen. Und im freien Raum oder in den kleinen Höhlen oder Nischen, die entstehen, da liegen dann diese Brillen und die Kopfhörer für die einzelnen Arbeiten. Die setzt man sich auf und kann dann eintauchen in die unterschiedlichen Welten dieser einzelnen Projekte.
Aha. Und warum überhaupt dieses Chaos als Konzept für eine Ausstellung? Also welche Form von Chaos ist da überhaupt gemeint?
Ja, also Ausgangspunkt war wohl tatsächlich Corona und die Veränderungen, die dadurch mit einhergingen. Also das Leben hat sich ja für die meisten von uns drastisch verändert in vielerlei Hinsicht und alles schien so ein bisschen außer Kontrolle zu geraten. Wir sind quasi einer neuen Welt begegnet. Das war der Ausgangspunkt für die KuratorInnen Lars Rummel und Marie Hinkelmann. Und von da aus haben sie dann weiter überlegt und das mit dem Gefühl des Chaos nochmal hinterfragt. Das hat mir Lars Rummel im Gespräch in der Ausstellung erzählt.
Eigentlich war Chaos schon immer da, schon immer präsent. Es bedingt sich mit Ordnungsprinzipien. Und es ist viel zu einfach zu sagen, naja, durch Corona ist jetzt unser Leben chaotisch geworden. Das ist eine sehr privilegierte Aussage, denn sehr viele Menschen haben ein alltägliches Chaos, was sie erleben in ihrer Biografie.
Es ist aber auch nicht so, dass jetzt die Arbeiten das unbedingt als Problem sehen, sondern die Idee ist ja auch, dass daraus vielleicht Interessantes entstehen kann, oder?
Chaos the Condition hat 2 Bedeutungen. Das eine ist, Chaos ist ein Zustand, also auch eine Bestandsaufnahme. Wie ist es in unserer Welt gerade eigentlich? Was sind Herausforderungen? Was ist so diese apokalyptische Assoziation, diese angsterfüllende, angstmachende Assoziation zu Chaos? Aber Chaos ist auch eine Grundbedingung, denn wenn in unserer Welt alles normiert ist, alles sortiert ist, dann gibt es ja vielleicht gar keinen Grund mehr für Veränderungen. Und genau diesen Punkt zu nehmen, nicht nur zu sagen, es gibt viele individuelle Biografien, die chaotisch sind, sondern auch zu sagen, wenn nicht alles feststeht in unserer Welt. Und genau diese Unsicherheiten, genau diese Beweglichkeiten schaffen ja ganz viel Raum für Transformation, für Veränderung und für was ganz, ganz anderes.
Das sagt also der Kurator Lars Rummel. Und insofern ist also die Idee, in der Ausstellung zu zeigen, welche kreativen Potenziale auch im Chaos schlummern.
Aha, also beides, eben die Dystopie auf der einen Seite, aber der Raum für Veränderung auf der anderen. Aber das jetzt nochmal inhaltlich übersetzt, was für Werke sehen wir da?
Ja, es gibt einige Werke, die sich zum Beispiel mit der Digitalisierung auseinandersetzen oder mit künstlicher Intelligenz, mit der Frage, was ist, wenn wir die Erde verlassen müssen und im Weltall leben? Große Fragen. Eine Arbeit beschäftigt sich aber auch ganz konkret mit den Folgen von Corona. Handwritten von Luis Avaios, einem Brasilianer, der beim Lockdown in Portugal war und in einem 360-Grad-Film der Frage nachgeht, was die Abwesenheit eigentlich von Menschen, von realen Körpern mit uns anstellt. Also das ist eine Collage, bei der wir häufig als Zuschauende in einem Zimmer sitzen. Man kann sich dann im Raum drehen und sieht zum Beispiel ein Fenster, wenn man sich weiter dreht, das Bett oder einen Bildschirm. Es ist also sehr immersiv und dazu gibt es dann Erfahrung einzelner Menschen und Erzählungen auf der Tonspur.
Je crois que le premier confinement en 2020 a été la première occasion pour certaines personnes.
Ja, der erste Lockdown 2020, erzählt zum Beispiel diese Französin, war der Auslöser, dass viele Leute nicht mehr ins Leben zurückgefunden haben. Also wir sind in einem Raum, aber gleichzeitig erzählt der Film, wie sehr man bei der Digitalisierung eigentlich Präsenz nur vorgegaukelt bekommt. Er macht das also nachfühlbar und hinterfragt gleichzeitig auch das eigene Medium. Also wirklich ein sehr interessanter Umgang mit der Form selbst.
Aha. So, ich muss jetzt noch mal ganz ketzerisch fragen, bei dem Stichwort Virtual Reality, da heißt es ja im Grunde seit Jahren, das wird das ganz, ganz große, dicke nächste Ding. Aber irgendwie bleibt es ja bei dieser Ankündigung, ist so mein Eindruck. Oder ist es jetzt soweit? Also hast du da in der Ausstellung Technik gesehen, die begeistert?
Ja, es ist ja technisch einfach wahnsinnig aufwendig. Insofern ist es zum einen bei den Gamern ganz gut, hat sich durchgesetzt. Da kann man Welten kreieren und die Gamer interagieren lassen und dann auch wirklich vor allem so im Filmfestival-Kontext. Aber die Frage ist natürlich, wie überträgt man die Technik in einen filmischen oder in einen Kunstkontext? Und in der Ausstellung ist das ganz interessant gelöst. Einige Künstler haben zum Beispiel Virtual Reality genutzt, um eine Art meditativen Raum zu schaffen, zu öffnen. Denn dadurch, dass man ja so abgeschottet ist und in eine Welt reingeworfen wird und es dazu noch die Audioebene gibt, kann man eben auch die ganz großen Fragen stellen. Es geht um die Seele, den Geist, das Universum. Das braucht dann natürlich immer noch eine inhaltliche Idee, eine Geschichte. Aber ganz geschickt hat es zum Beispiel They Dream in My Bones gemacht, eine Arbeit. Die Künstlerin geht da der Frage nach, wie wir durch unsere DNA geprägt sind. Sie erzählt die Geschichte eines fiktiven Forschers, Roderick Norman, der sagt, ja, unsere Träume, die formen uns.
Our dreams shape us. They have the power to transform us spiritually and also genetically.
Ja, Träume, sagt die Stimme hier, haben die Kraft, uns spirituell und auch genetisch zu ändern. Diese Idee der Epigenetik hält diese VR-Arbeit so einer Schwarz-Weiß-Collage aus 3D-Bildern von Skeletten und dokumentarischen Aufnahmen fest und arbeitet auch zum Teil mit computergenerierten Stimmen. Und ich habe die Künstlerin Faye Formisano auch getroffen und sie gefragt, ja, warum sie denn ausgerechnet gerade Virtual Reality als Form für ihre Arbeit gewählt hat.
Finalement, j'ai choisi la VR, parce qu'elle me permettait à la fois de travailler sur ce transfert de conscience.
Also ich habe VR gewählt, weil es mir ermöglicht hat, mit diesem Transfer des Bewusstseins zu spielen, sagt die Künstlerin. Der Forscher versucht ja, Träume aus einem Skelett zu extrahieren. Und wir tauchen erst in den Kopf des Forschers ein und von da aus in die Träume des Skeletts. Ich setze also die Träume in Szene. Und dafür eignet sich eben VR. Also das ist der Hintergrund und tatsächlich ist das eine Erfahrung, die ein anderes Medium vielleicht so nicht unbedingt hinbekommt.
Bei all dem, was du da jetzt gesehen hast, würdest du sagen, es gibt aber da auch vielleicht so 360-Grad-Filme oder VR-Arbeiten, die so einer, ja, vielleicht klassischen Erzählung folgen?
Ja, es ist ja wirklich die Herausforderung, wie erzählt man, da man zum Beispiel bei den 360-Grad-Filmen nicht gut schneiden kann. Da fand ich einen Film sehr interessant, Re-Educated heißt der, ist ein sehr journalistischer Ansatz, produziert vom Magazin New Yorker. Und Da werden wir in ein chinesisches sogenanntes Umerziehungslager in Xinjiang geführt. Diese Umerziehungslager haben die chinesische oder hat die chinesische Regierung systematisch aufgebaut in den letzten Jahren. 2018 wurden bis zu 1 Million Menschen, vor allem Angehörige religiöser Minderheit, dort festgehalten. Und wir hören in diesem Film die Erinnerung dreier Männer, die in einer Einrichtung inhaftiert waren. Und der Film kreiert dazu mit Schwarz-Weiß-Animationen einen dreidimensionalen Raum, in dem wir auch sind. Wir sind in der Zelle. Um uns herum sind die vielen Menschen, Männer, die da schlafen in den Etagenbetten. Wir sind mit auf dem Appellplatz. Ist sehr immersiv, aber was ich interessant fand, nicht auf Effekt angelegt, wie manche VR-Arbeiten, bei denen wir wirklich ja, gegen virtuelle Stacheldrahtzäune laufen. Mhm. Das ist ein Film, der eine ganz eigene Form respektvoll für eine eigene Geschichte gefunden hat.
Ich höre jetzt zwischen den Zeilen durch, dass dich das Ganze so doch auch wirklich begeistert hat. Also das ist eine Ausstellung, die sich lohnt offenbar.
Ja, ich fand wirklich interessant, was die Ausstellung mit mir angestellt hat. Also eingangs war ja die Frage so, ja, nach dem Konzept, die Idee von Chaos als Zustand. Aber als ich dann so ein paar Arbeiten gesehen habe, habe ich gemerkt, man taucht wirklich extrem ein in unterschiedliche Welten. VR ist ja auch eine sehr körperliche Erfahrung und irgendwann habe ich selber so ein bisschen die Verortung verloren. Und dieser sehr theoretisch anmutende Ansatz, Chaos ist ein Zustand, wurde plötzlich recht greifbar, aber auf eine ganz inspirierende Art und Weise. Und insofern finde ich vor allem diesen kuratorischen Ansatz sehr gelungen, die vielen Stimmen und Perspektiven zu diesen großen Fragen unserer Zeit zusammenzubringen.
Chaos is a Condition. Die Ausstellung in der Sektion Doc Neuland ist zu sehen im Rahmen des Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm in Leipzig und zwar noch bis zum Sonntag im Museum der Bildenden Künste. Susanne Burg war schon für uns da. Vielen Dank für deine Eindrücke.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Rund 90 als Raubgut geltende Benin-Bronzen in Deutschland sollen auf ihre Herkunft untersucht werden. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste bewilligte das Geld für die Untersuchungen an den Reis-Engelhorn-Museen Mannheim, im Museum Fünf Kontinente München und im Überseemuseum Bremen. Die Kunstwerke stammen größtenteils aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, wo sie 1897 von den Briten geraubt wurden. Rund 1100 befinden sich in deutschen Museen. Die Eigentumsrechte an den Bronzebeständen in Berlin, Dresden, Leipzig, Hamburg, Köln und Stuttgart sollen im nächsten Jahr an das westafrikanische Nigeria übertragen werden. Die Schriftstellervereinigung Pennzentrum Deutschland hat 28 neue Mitglieder. Bei der Jahrestagung in der Frankfurter Paulskirche seien unter anderem die Autorinnen Mitu Sanyal und Sharon Dodua Otu, der Autor Benedict Wells und der Verleger Jule Ländle aufgenommen worden, teilte das Pennzentrum in Darmstadt mit. Zu Beginn der Mitgliederversammlung war am Dienstag der Autor und Journalist Dennis Yücel als Nachfolger von Regula Fenske zum neuen Penn-Präsidenten gewählt worden. Im Schusswaffendrama um den US-Schauspieler und Filmproduzenten Alec Baldwin schließen die Ermittler eine Anklage auch gegen den 63-Jährigen nicht aus. Die Waffe, die er am Filmset benutzt hat, enthielt nach Angaben der Polizei scharfe Munition. Bei dem mutmaßlichen Unfall hatte Baldwin eine Kamerafrau erschossen. Katharina Wilhelm.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Alec Baldwin in seiner Rolle als Schauspieler in irgendeiner Form Verantwortung trägt, das halte ich für relativ ausgeschlossen. Die Verantwortung liegt tatsächlich bei dieser Waffenmeisterin und bei dem Requisiteur. Auf der anderen Seite ist Alec Baldwin auch einer von insgesamt 12 Produzenten des Films, also Menschen, die in irgendeiner Form involviert sind. Da wird man eben genau hingucken müssen, in welchen Verträgen stecken diese Produzenten, in welcher Verantwortung stecken sie auch. Und da könnte es dann vielleicht dann doch zu einer Anklage auch gegen Alec Baldwin kommen.
Die Rotbuche ist der Baum des Jahres 2022. Zum zweiten Mal nach 1990 ehrt die Silvius-Wodarts-Stiftung im niedersächsischen Rehlingen diese Baumart. Sie vergibt die Auszeichnung seit 1989, um für den Wald- und Naturschutz zu werben. Die Rotbuche ist der verbreitetste Laubbaum in deutschen Wäldern. Dort liegt sein Anteil bei etwa 16%. Eigentlich sei der Name irreführend, so die Stiftung, weil die Blätter der Rotbuche grün sind. Die Bezeichnung sei nur auf einen leicht rötlichen Einschlag des Holzes zurückzuführen. Rot sind dagegen die Blätter der sogenannten Blutbuche, die als Zierbaum auf Friedhöfen oder in Parks gepflanzt wird.
Als Musiker oder Musikerin fängt man normalerweise irgendwann an zu produzieren, bringt vielleicht eine Single raus, währenddessen arbeitet man schon an einem Album oder einer ausführlichen EP. Das Berliner Projekt MMM sieht das offenbar anders. Seit über 25 Jahren gibt es das Duo jetzt und heute kommt ihr allererstes Album raus. Gesine Kühne hat Erik Wiegand und Michael Fiedler alias MMM getroffen.
Der Impuls für das Album kam dadurch zustande, dass wir an Stücken gearbeitet haben, die ein bisschen ruhiger waren.
Es ist die Frage, die sich MusikliebhaberInnen sofort stellen. Warum bringt das Duo MMM erst nach 25 Jahren ein Album raus? Erik Wiegand, der solo als Aerosmith bekannt ist, übernimmt den ersten Teil der Antwort. Sein Projektpartner und langjähriger Freund Michael Fiedler, Berghain-Resident DJ Fiedel, ergänzt.
Wir haben ja auch keine feste Release-Strategie oder so und sagen auch, wir müssen dann und dann ein Album machen oder dann und dann Maxi. Wir arbeiten an Ideen, die wir haben, arbeiten die aus und dann bringen wir die Sachen raus.
Rückblick. Michael Fiedler wird im Brandenburger Schwedt groß, hört Westradio und entdeckt so cluborientierte Musik. Nach der Wende reist er nach Berlin, um auszugehen und im legendären Plattenladen Hardwax Platten zu kaufen. Der nächste Schritt, Umzug nach Berlin. Erik Wiegand zieht es aus Hessen in die Stadt. Die Wohnung seiner Schwester wird frei. Die Musik lockt ihn. Er wird ebenfalls vom Radio sozialisiert. Es ist die HR3-Clubnacht von Sven Veth, die ihm die Ohren öffnet. Wiegand interessiert sich aber für die Produktionsseite der Musik.
Ich war fasziniert von den Sachen, die Erik da im Studio zu stehen hatte, auch die Modifikationen, die er vorgenommen hat.
Von den Synthesizern. Ja. Ich hatte die Synthesizer schon aufgeschraubt und gelötet, um neue Features reinzumachen.
Und dann kam ich immer an und dann hing eine neue Platine da raus mit einem Poti dran und sagte, dreh doch mal da dran. Ich habe jetzt das und das da reingebaut.
Beide lernen sich Mitte der 90er über einen gemeinsamen Freund kennen. Sie wissen vorher voneinander, wertschätzen und mögen des anderen Arbeit. Obwohl beide eher zurückhaltende und introvertierte Typen sind, wagt DJ Fiedel den Vorstoß, schlägt eine Zusammenarbeit vor und hat auch die Idee zum Namen MMM.
MMM heißt Messe der Meister von Morgen. Das war früher in der DDR so eine Jugendbewegung. Habe ich daran teilgenommen, Exponate gemacht in der Schule und auch eine Urkunde gehabt. Und wir fanden den Namen einfach gut, weil wir mit der Musik auch ein bisschen vorausschauen wollten immer.
Aber wir mochten auch die Absurdität des Namens. Messe der Meister von Morgen, das klingt so over the top.
Die zwei Meister von Morgen produzieren fortan Musik für DJs, bringen Maxis raus, auf ihrem eigens dafür gegründeten Label MMM. Der Output ist in den vielen Jahren Zusammenarbeit nicht riesig. Die bekanntesten Stücke heißen Donner und Nusom MMM. Das liegt aber daran, dass beide sehr erfolgreiche Solokarrieren haben. Michael Fiedler entwickelt sich zum vielgebuchten DJ mit Residency im beliebtesten Techno-Club der Welt Berghain. Er veranstaltet eigene Partys und produziert Platten. Und Erik Wiegand baut für die Berliner Firma Native Instruments einen eigenen Synthesizer, Razer. Entwickelt so viele eigene Sounds, dass er diese mit seinem Soloprojekt Aerosmith auf diversen Alben verewigt. Anfang 2016 bemerken beide, dass sie gerade sehr ruhige Musik produzieren. Das ist der Moment, wo sie mit der Arbeit zum Album beginnen.
Also man hört es hoffentlich nicht, aber wir haben wirklich sehr, sehr lange an den Stücken gesessen und geschliffen und geschliffen und geschliffen. Also ich bin sehr, sehr stolz auf die Minimalität dieses Albums.
Fast 6 Jahre nach Beginn des Albums kommt On the Edge jetzt raus. 2 bis 3 Jahre waren das an intensiver Arbeit. Zwischendurch ruhte das Projekt immer wieder länger. 8 Tracks sind dabei rausgekommen, die zu Hause gehört werden sollen. In Ruhe. Damit man merkt, dass in der Zurückgenommenheit der Produktion die Schönheit liegt.
Da findet man wirklich kein einziges Element oder keine Ausschweifung im Arrangement, was zu viel ist, sondern es ist wirklich gerade so, was es braucht, um das Stück irgendwie am Leben zu halten.
Heute erscheint das erste Album des Duos MMM. Warum erst im Jahr 25 ihres Bestehens? Das hat Gesine Kühne in Erfahrung gebracht. Sie hat die Documenta 14 mit Stühlen bespielt, auf denen Menschen sitzen konnten und die sie gleichzeitig spielen konnten wie Saiteninstrumente. Und auf der Biennale in Venedig ließ sie Tänzerinnen ihre ganz persönlichen Tanzspuren in Kupferplatten einstanzen. Die Rede ist von Nevin Aladag. Aufgewachsen in Stuttgart, lebt die Künstlerin heute in Berlin und bildet die Welt um sich herum in Klang ab. Die Villa Stuck in München widmet ihr jetzt eine große Ausstellung und mein Kollege Tobias Krone war für uns schon mal da.
Es ist eine hymnische Ouvertüre zu einem großen eigenständigen Werk und es zeugt gleichzeitig von der Euphorie einer jungen Künstlerin, die nach der Akademie in München in das große, weite Berlin zieht. Diese sphärischen Klänge hält Nevin Aladag in ihrem Film Overvoice 2006 fest, als sie mit dem Auto durch die Plattenbauten des winterlichen Berlin-Marzahn fährt. Dabei hält sie eine Mundharmonika aus dem Beifahrerfenster. Der Fahrtwind allein spielt das Instrument.
Marzahn deswegen, weil ich fand, dass es formal sich sehr gut an diese Mundharmonika anlehnt, weil diese hohen Gebäude quasi sehr viele Stimmen beinhalten und horizontal genommen ist es die Mundharmonika, die dann diese Stimmen durch sich durchfließen lässt sozusagen.
Die Vielstimmigkeit der Berliner Plattenbauten im Münchner Nobelpalais. Man darf Nevin Aladag, geboren 1973 in der Türkei, aufgewachsen in Stuttgart, immer auch politisch verstehen, subversiv, identitätspolitisch. Und das auch und gerade in der Villa Stuck, diesem hochherrschaftlichen Musentempel, den sich einst der Jugendstilkünstler Franz von Stuck zur Pflege alles Schönen und Kaprizierten erbauen ließ. Bis heute ist es ein nachhaltiges Dekadenzerlebnis, durch die tonnenschwer ausgestatteten Salons zu wandeln. In dessen dunklen Goldschimmer hat die Kuratorin Helena Pereña nun Aladags eigenwillige Instrumentskulpturen platziert. Möbel im Vintage-Stil, etwa einen niedrigen Stuhl mit hoher Rückenlehne, bespannt mit Saiten. Nevin Aladag.
Die Töne, die muss man dem Instrument entlocken und man wird selber zum Teil zum Resonanzkörper, indem man sich vielleicht zu dem Instrument begibt oder sich auch auf das Instrument setzt, während man es spielt.
Ja, man kann sie spielen, die Instrumente, wenn auch natürlich oft nur nach deren eigenen akustischen Regeln. Wie so eine Zupfkommode, ein Harfenstuhl oder eine Topftrommel klingen, zeigt das neue Kollektiv München bei einer ersten Aktivierungssession. Alles ist bespielbar. Auch einige Räume weiter die Skulpturen jüngeren Datums wie eine blecherne Kugel namens Resonator Wind. Mit ihren verschiedenen Mundstücken, die überall herausspitzen, erinnert sie an ein medizinballgroßes Coronavirus.
Saxophon, Altsaxophon, Tuba, Querflöte, Klarinette, verschiedene Trompeten und eben auch Panflöten. Und wenn man will, kann man es mit mehreren Personen bespielen. Im Moment natürlich wegen Corona wird nur ein Musiker dieses Instrument spielen, aktivieren, musizieren.
Rhythmik gibt es in dieser Ausstellung auch optisch zu erleben. So zeigt Nevin Aladag mehrere Wandteppiche, Social Fabrics genannt. Die Künstlerin näht sie mit ihrem Team aus Dutzenden alten Teppichen zusammen. Die bunten Stoffteile ergeben zusammen wieder raffinierte geometrische Muster.
Man spürt eben auch, wenn man es jetzt anfassen würde, die unterschiedliche Haptik, also von sehr weich bis eben die Kilims, die etwas gröber gewebt sind, bis hin zu industriellen oder Schafswolle und Seide. Die unterschiedliche Tiefe, Qualität, Produktionsbedingungen, Herkunft und das zusammengefügt zu immer neuen Landschaften ist sozusagen so eine Art serielle Arbeit, die ich schon seit einigen Jahren mache.
Gerade in diesen Werken offenbart sich Nevin Aladags türkische Herkunft. Teilweise verarbeitet sie sogar Teppiche aus ihrer eigenen Familie. Diese Herkunft verschleiert sie auch gleichzeitig wieder in dem Wirrwarr aus Farben und Mustern.
Das Facettenreichtum einer Zuschreibung bzw. das Aufbrechen dessen und das vielleicht auch selbstbestimmte Definieren ist das, was mich vielleicht am meisten interessiert und das in unendlich vielen Möglichkeiten aufzuzeigen, auch in meinen Arbeiten.
Kehren wir zurück zum Klang, dem Klang der Dinge und dem Klang unserer Umwelt. Nevin Aladag lässt uns an ihren Experimenten teilhaben bei ihrer Video-Dreikanal-Installation. In dem Video Session von 2013 lässt sie Instrumente quasi auf eigene Faust die Golfmetropole Sharjah erkunden. Mal rollt ein Tambourin Treppen hinab, mal zieht sie einen Schellenkranz an einer Schnur durch die arabische Wüste. Die Kamera folgt den Instrumenten in Nahaufnahme. Im Zusammenspiel mit den beeindruckenden Tonaufnahmen ergibt das eine eigentümliche Intimität. Der fragile Klang vor einer oft menschenleeren Metropole, einer immensen Landschaft. Kulissen eines Traums.
Es ist sehr heiß, es ist sehr trocken. Die Wüste ist weit und hat auch was sehr Beschwerliches. Und gleichzeitig gibt es eben die Leichtigkeit.
Alles ist hier federleicht, organisch und humorvoll. Nevin Alladags Werk ist menschenfreundlich und vor allem konsequent schön. Schon lange hat keine Ausstellung mehr dieses ornamentschwere Haus so irritiert und gleichzeitig so geschmückt.
Nevin Alladags Sound of Spaces ist noch bis März in der Villa Stuck in München zu sehen und zu hören.